Wenn ich an ein Fest eingeladen bin, das ist jetzt schon sehr lange her, wo das letzte Mal passiert ist, euch geht es vielleicht ähnlich, es ist ein richtig grosses Fest, dann freue ich mich immer, wenn ich einen bestimmten Kollegen dort antreffe. Mit ihm kann man interessante Gespräche führen, mit ihm kann man lachen. Und es ist eigentlich erstaunlich, weil er ist einer, der im Leben nicht so wahnsinnig viel gelingt. Er ist aber gleich alt wie ich, in keiner festen Beziehung, hat keine Familie und er ist immer wieder arbeitslos. Und wenn er einen Job hat, dann geht es ein, zwei Jahre, bis er die Kündigung bekommt. Und wenn wir Kolleginnen und Kollegen fragen, du, warum hat es nicht geklappt, warum ist er gekündigt worden, dann sind angeblich immer die anderen schuld. Die Firma hat gerade eine Umstrukturierung gemacht und Arbeitsplätze abgebaut. Sein Chef hat ihn von Anfang an auf dem Kicker gehabt. Oder kürzlich hat er gesagt, ja, wegen Corona und so ist es schwierig geworden, ist er zu viel gewesen, in dem ist er gehen. Immer so Sachen. Oder er sei überqualifiziert gewesen. Wir, seine Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass das nicht immer die ganze Wahrheit ist. Ein Teil stimmt sicher, aber es gibt noch andere Faktoren. Wir kennen seine notorische Unpünktlichkeit, die nicht so förderlich ist, wenn man die Stelle behalten will. Wir wissen auch, dass er ab und zu ein bisschen tief ins Glas hineinschaut, was auch nicht sehr förderlich ist. Und nicht selten habe ich mich auch über ihn geärgert, weil er sich an so der offensichtlichen Wahrheit nicht will stellen. Und seinen Kollegen lieber so ein bisschen eine Ausrede auftischen. Bis mir einmal jemand Folgendes gesagt hat. Weißt du, ich habe mich jahrelang ganz ähnlich verhalten wie der gemeinsame Kollege. Immer sind die anderen gewesen, die schuld sind. Ich habe immer den anderen die Schuld gegeben, aber eigentlich habe ich das darum gemacht, um mich selber zu schützen. Ich hätte mich ja gar nicht selber gern haben, mich selber lieben oder auch morgen in den Spiegel schauen, wenn ich immer an allem schuld gewesen wäre. Schuld an jeder Kündigung, dass ich keine feste Beziehung habe und so weiter. Mir hat das eingeleuchtet und irgendwie auch gut getan, dass einmal so zu sehen, die ganze Sache. Und ich glaube, bei Ihnen kommt auch etwas ganz zutiefst menschlich zum Vorschein, das uns allen bekannt ist. Wer sich selber nicht gern haben, verliert ja den Boden unter den Füßen. Und um das zu verhindern, gehen manche bei eigenem Versagen lieber jemand anderem die Schuld, auch wenn das nicht immer ganz stimmt oder auch die Wahrheit komplizierter ist. Eigentlich, sind wir ehrlich, ist das gar keine so ungesunde Reaktion, wenn man will, sich selber im Spiegel anschauen kann, oder? Auch wenn das keine langfristige und tragfähige Lösung kann sein. Und seit ich das so vor Augen habe, stört mein Verhalten von meinem Kollegen immer weniger. Ich verstand ihn irgendwie. Ich bin ihm gegenüber grosszügiger geworden und ich überlege mir vermehrt, was eigentlich mein Beitrag kann sein, dass er sich geliebt fühlt oder auch akzeptiert fühlt. Vielleicht kennt ihr Ähnliches von euch selber oder aus dem Bekanntenkreis. Und ich kann mich aber fragen, habe ich ihm eigentlich schon mal einen Grund gegeben, wenn wir uns gesehen haben, dass er sich selber gern haben kann? Habe ich ihm eigentlich schon mal gesagt, wie cool ich es finde, wenn er an einem Fest auftaucht und das Fest dann einfach lässiger wird aus meiner Sicht? Habe ich das schon mal gesagt? Weiss er das überhaupt? Oder hat er es noch gar nicht gesagt? Weiss er, wie aufgestellt ich an einem Heimgang, wenn er dabei war? Oder weiss er das gar nicht? Ich habe ihn kürzlich in der Stadt angetroffen, noch mal vorbeigelaufen ist, mal kurz geschwätzt. Das war einfach ein Aufsteller. Obwohl er sich gerade nicht mehr anders ist, bewerben, nicht recht gewusst hat, wird das etwas, wird das nichts. aber einfach seine Art, dass er zu erzählen hat, ist einfach ein Aufsteller mir gegenüber. Und ich weiß gar nicht, weiss er das überhaupt? Und wenn ja, das wäre mir wichtig für ihn zu wissen, oder? Mir ist das ein Sinn gekommen bei der Vorbereitung, weil immer wieder taucht die Frage auf, wie wir Christinnen und Christen ein Segen können sein für andere, besonders in dieser Pandemiezeit. Ich glaube, ihr wisst alle, von was ich rede. Viele Menschen sind dünnhütiger geworden. Man mag irgendwie nicht mehr, oder? Es gibt Meinungsverschiedenheiten, auch Streit durch Familien durch, durch Kirchengemeinden durch. Wenn man andere Meinungen, andere Ansichten hat, man mag irgendwie nicht diskutieren. Und eigentlich sollte man liebevoll sein, geduldig miteinander. Wie kann einem das gelingen? Ich finde das ehrlich gesagt sehr herausfordernd, weil Hand aufs Herz. Es gibt ja Menschen, die es einem nicht so einfach machen, sie gern zu haben oder sie zu lieben. Weil sie einfach am recht mühsam und anstrengend sind, oder? Oder einen verletzt haben. Und auf der anderen Seite können liebe Worte oder auch Kompliment manchmal schlicht gelogen sein. Sie sind gut gemeint, um jemanden aufzumuntern, aber sie haben keine Kraft, weil wir alle wissen, das ist jetzt schöne Färberei und das stimmt nicht ganz. Haben es auch schon erlebt, sie haben ein wohlgemeintes Kompliment bekommen, aber alle wissen, ja, also, stimmt ja nicht ganz, oder? So toll verhalten habe ich mich auch wieder nicht. Und der andere will mir eine Freude machen, aber es stimmt so nicht ganz. Solche Komplimente haben einfach keine Kraft. Sie haben dann Kraft, wenn sie stimmen, wenn sie ehrlich gemeint sind, und sonst fehlt etwas Wesentliches. Beim Kollegen fragt mich immer so, soll ich mal ehrlich sein und die Wahrheit sagen ihm, bringt das überhaupt etwas? Oder ist es auch eine Anmassung von mir her, ihm das zu sagen? Oder soll ich vielmehr immer alle Augen zudrücken, wenn er nicht so ehrlich ist und ihm vielmehr sagen, hey, weißt du was, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Oder gibt es etwas dazwischen? Was sind da gute Wege? Aus rein christlicher Sicht ist das Thema sehr wichtig. Und Jesus hat ein entscheidendes Kriterium genannt, woran die Leute erkennen sollen. Die Leute draussen, ob wir da innen, ob wir Christinnen sind oder nicht. Er ist da klipp und klar. Die Umsetzung ist nochmal eine andere Kiste, aber es ist klipp und klar. Er sagt, die Menschen draussen erkennen uns Gläubige nur daran, an der Liebe untereinander. Und dann kommt lang gar nichts mehr. Nur an der Liebe untereinander. Nicht an der Rechthaberei. Nicht an gescheiten Formulierungen. Das ist alles okay. Aber wenn die Liebe fehlt, ist alles weg. Ich möchte das zeigen an einem berühmten Vers. Der eine Vers kennen die meisten von euch, aber entscheidend ist, was nebendran noch steht. Er steht in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 2 bis 4. Und da sagt der auferstandene Jesus an Engel oder auch an die Gemeinde von der Stadt Ephesus Folgendes. Er sagt, nur mal zuhören, ich habe es nicht gebildet. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Schon mal super. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und du hast sie als Lügner befunden. Und du hast ausharren, hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Jetzt kommt der berühmte Satz. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ganz viel Kompliment. Gescheite Leute, ausharrende Leute, weise Leute, alles okay, aber Jesus sagt, etwas habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Jetzt kommt es darauf an, was ist mit erster Liebe gemeint? Und da geistert das Missverständnis um, wo viele Leute traurig macht und unter Druck setzt, was aber nicht so gemeint ist, zum Glück in der Bibel. Ist die erste Liebe, sind das die berühmten Schmetterlinge im Bauch, die anfangen zu flattern, wenn zwei Menschen sich finden? Vielleicht möchte ich mich erinnern an die erste Jugend- oder Schulliebe und so. Oder an den Anfang von einer festen Beziehung, was man da noch alles macht. Mitten in der Nacht Spaghetti kochen von der anderen, wie der Magenknoten zum Beispiel, macht man alles am Anfang noch, oder? Oder wenn man frisch zum Glauben kommt und man gerne allen erzählen, wie wichtig der Glaube ist, was man erlebt, was einem gut tut. Und dann nach den Jahren macht man das weniger. Oder? Das heisst aber nicht, dass Ehepartner einander nicht lieben. Aber die Liebe verändert sich ja mit der Zeit, oder? Oder auch der Glaube wird sich verändern. Jetzt ist die Frage, meint Jesus da, deine erste Liebe, das ist dein Anfangsenthusiasmus, wo alles noch ganz frisch war und du alles gemacht hast. Ich kenne viele Christinnen und Christen, die jammern, weil ihnen die erste Begeisterung über den Glauben mit den Jahren abhanden gekommen ist. Und das ist durchaus schade, aber das ist mit der ersten Liebe kaum gemeint, sondern dann würde ja da stehen, ich habe gegen dich, dass deine Begeisterung nachgelassen hat. Das steht aber nicht da. Und es steht extra nicht da. Der springende Punkt ist, mit der ersten Liebe ist in erster Linie nicht einmal die Liebe gemeint, oder ist die Liebe gemeint, besser gesagt, wo Gott uns gegenüber empfindet. Es ist seine Liebe an uns, das ist die erste Liebe. Und dann geht es darum, auf die jetzt antworten, aber die Reihenfolge ist von aller Entscheidung. Die erste Liebe ist, dass ich sage, Gott, ich bin da, ich lasse mich zuerst beschenken von deiner Liebe an mich. Die nehme ich an, ohne Leistung, ohne dass ich es verdient habe, ohne dass ich besonders coole Sachen gemacht habe, besonders weise oder besonders fromm gewesen bin, ich nehme einfach einmal deine Liebe an. Das ist da gemeint. Und aus dieser Liebe soll selbstverständlich auch die nächste Liebe wachsen, aber die erste Liebe ist das, was ich empfange und gar nichts anderes. Im ersten Johannesbrief heißt es, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Also nochmal, die erste Liebe, das ist die unverdiente Liebe, die Jesus uns schenkt. Und die ist so voller Kraft, dass wir sie untereinander weitergeben sollen. Und um das drüllt sich der gesamte christliche Glaube. Und das sagt auch Jesus den Menschen in Ephesus, dass sie mit ihren tollen Aktivitäten, die machen ganz viele tolle Sachen, dass sie den Kern verloren haben, wo sich alles darum dreht. Nämlich, dass sie in erster Linie Menschen sind, die einfach mal empfangen, die Liebe von Gott. Und kommt lange nicht mehr. Es ist eine gesunde Bescheidenheit, ein Aufnehmen, ohne dass es verdient hat, einfach annehmen. Und daraus entsteht eine Kraft und eine Dynamik. Schauen wir nochmal genau an, was dort in Ephesus eigentlich genau abgeht. Das Perfide an dieser Sache ist ja, was heute mir so wichtig ist im heutigen Thema. Die Christinnen und Christen in Ephesus, die sind ja nicht plötzlich geldgierig geworden, zum Beispiel. Sie haben auch nicht angefangen, auf einmal griechische Götter anzubeten. Der Zeus zum Beispiel. In Ephesus hat an jeder Ecke griechische Götterstatuen gehabt. Das haben die nicht gemacht. Die haben immer noch an Gott geglaubt, an den einzigen Gott. Die Christen in Ephesus haben auch nicht angefangen, zum Beispiel das grösste Bordell der Stadt zu betreiben. Es hat viele Bordelle in der griechischen Welt gegeben, haben sie auch nicht gemacht. Sie haben auch keinen Waffenhandel aufgezogen mit der römischen Besatzungsmacht oder irgendetwas, was offensichtlich daneben oder offensichtlich falsch ist. Ganz im Gegenteil, das ist eine top funktionierende Gemeinde gewesen. Ich sage es nochmal, was dort steht. Die Christen in Ephesus, die haben nichts Böses unter sich geduldet. Stell dir vor, wir würden das schaffen bei uns, dass unter uns einfach nichts Böses ist. Nie ein böses Wort, nie etwas hinten um schwätzen, nie Neid, was sich breit macht und sonst etwas. Wir hätten nichts Böses unter uns. Das war schon mal nicht schlecht, oder? Die Ephesus haben das gehabt. Die haben das geschafft gehabt. Dann, die Ephesus haben Leute, Menschen entlarvt, die fälschlicherweise behauptet haben, sie kämen im Namen von Jesus. Also die haben die Gabe gehabt von der Unterscheidung von der Gemeinde. Die haben sehr wohl gespürt, was Evangelium ist und was nicht. Stell dir vor, wir alle haben auch die Weisheit, immer genau zu merken, was ist von Gott, was nicht. Und Falsches können wir benennen und das Gute können wir immer zeigen. Ein Stück weit schaffen wir das sicher, die haben das super beherrscht. Und sie haben Leute entlarvt, eben die das falsch gesagt haben. Sie haben sogar ihren Glauben durch Spott und Verfolgung können durchbewahren. Wahrscheinlich kennt ihr es auch ein Stück weit am Arbeitsplatz oder im Bekanntenkreis, wenn andere wissen, ihr geht regelmässig in die Kirche oder euch ist der Glaube wichtig. Da wird man ein bisschen belächelt vielleicht oder schräg angeschaut oder einfach man muss ein bisschen etwas einstecken. Die dort haben brutal müssen einstecken und die sind standhaft geblieben. Die sind im Glauben geblieben. Chapeau, das ist nicht nichts. Und die sind nicht einmal müde oder ausbrennt gewesen. Mit anderen Worten, das war eine top funktionierende Gemeinde gewesen und Jesus sagt, ihr funktioniert. Ihr habt die Weisheit. Ihr habt die Glaubenskraft. Ihr habt Ausdauer, alles wunderbar. Ihr habt den Durchblick. Ihr habt ein tolles Programm. Aber er sagt, das Ganze ist hohl und leer, weil ihr da drin keine Liebe habt. Und er sagt, das ist das Entscheidende. Das Gefährliche im Ganzen ist ja, was wir hier lernen aus dem Wort, aus der Offenbarung, manchmal sieht auch unser Leben von außen gesehen ganz ordentlich aus, es sieht auch fromm aus, wir tun das Rechte, wir geben uns Mühe, wir haben Gaben, die wir praktizieren, aber wenn es an der Kern, das Wissen, ich bin komplett von Gott abhängig, ich lasse mich vollkommen von ihm beschenken und ich bin aufmerksam für die Situationen, wo es ein kleines Zeichen von der Liebe braucht, wenn das nicht da ist, ist das alles nada, nichts. Das gibt mir schon zu denken, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es cool, aber das ist das deutliche Wort. Es gibt noch deutlichere, wo der Apostel Paulus gefunden hat, in einer ganz bekannten Passage, wo man auch ganz genau muss anschauen, was er da sagt. 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Er sagt da, wenn ich prophetische Eingebungen habe, schon mal nicht schlecht, prophetisch wissen, was Gottes Wille ist, und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze. Wenn wir alle wüssten, um was geht in der Corona-Pandemie, was ist dahinter, was ist richtig und was ist falsch, wie müssen wir handeln, wenn wir das alles wüssten. Es geht noch weiter. Wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, stellt euch vor, jedes Gebet wird erhört werden. Wir können beten und es passiert. Wunder um Wunder. Und wenn ich aber in all dem keine Liebe habe, sagt er, dann bin ich nichts. Es steht da, nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile, also wenn wir so großzügig werden und wirklich den Menschen, was schlecht geht, unseren Besitz teilen mit ihnen, und wenn ich sogar den Tod in Flammen auf mich nehme, das sind Märtyrer damals, die für ihren Glauben gestorben sind, die haben gesagt, ich glaube an Jesus, auch wenn ich getötet werde. Das muss man zuerst mal können, die Kraft haben, so stark sein, widerstandsfähig. Aber ich habe keine Liebe, sagt der Paulus, dann nützt es mir nichts. Das sind schon deutliche Worte. Du kannst das alles haben, aber wenn in deinem Inneren das Empfangende nicht da ist, dass du sagst, ich brauche alles von Gott, ich lasse mich von ihm beschenken, ganz eigennützig, ohne dass ich dazu beitrage. Und wenn ich genug habe, gebe ich es auch weiter. Wenn das nicht da ist, ist das alles nichts, rein gar nichts. Unsere Liebe ist Gott viel wichtiger als das, was wir für ihn tun. Und mir gibt das zu denken, oder es korrigiert mich auch immer wieder. Weil man kann als Christin und als Christ so viele tolle und bewundernswerte Sachen machen, aber man kann den Kern, die Liebe, kann man komplett aus den Augen verlieren. Und dann wird es ganz anstrengend, es wird hohl, es wird frustrierend. Es lässt einen ausbrennen. Vielleicht kennt ihr das ein Stück weit aus eurem eigenen Leben. Ich kenne das auf jeden Fall. Darum die Frage, würden wir es merken, wenn es bei uns so wäre? Wenn wir von lauter wichtigen Aktivitäten im Reich von Gott zum Beispiel gar keine Zeit mehr würde bleiben für spontane Ideen, jemandem zu zeigen, dass er eine lebenswerte Person ist. Haben wir die Geistesgegenwart noch? Oder sind wir so am Funktionieren? Oder wenn wir von lauter Einsatz und Tun die Intimität von Gott würde verloren gehen, spüren wir das noch? Einfach empfangen, mich beschenken lassen. Oder mache ich das gar nicht mehr, weil ich beständig am Leisten bin, am Sachen machen? Also wenn wir von lauter frommem Programm aus Menschlichen würden verlieren, würden wir das noch spüren? Der Dallas Willard, er ist ein christlicher Philosoph, der mal etwas Schönes geschrieben hat, und mir so richtig eingefahren ist, er hat geschrieben, das größte Hindernis intimer Nähe zu Gott ist der Dienst für ihn. Das geht mir als Pfarrer etwas an, aber ich glaube auf eine Art und Weise auch alle von euch. Das größte Hindernis intimer Nähe zu Gott ist der Dienst für ihn. Beim Wort Dienst bin ich immer ein bisschen zusammenzucken. Einmal kommen ältere Kollegen zu mir und wünschen mir als Pfarrer, wünscht dir einen guten Dienst am Sonntag, haben wir einen guten Dienst. Sie meinen es immer gut, oder? Aber Dienst, das hat so etwas, es tut nach Pflichterfüllung, Vorschrift einhalten, Arbeit nach Plan, korrekt handeln. Und das ist offenbar meilenweit von dem entfernt, um das im christlichen Glauben geht, nicht nur bei Pfarrerinnen und bei Pfarrern. Also noch einmal, die erste Liebe, das ist die Liebe von Gott zu uns. Und Jesus sagt, mir ist wichtig, dass du die annimmst, dass du dir die aussetzen kannst, die auf dich wirken lässt. Und erst wenn das da ist, kannst du es auch weitergeben. Gib dir Fantasie und gute Ideen, wie du es weitergeben kannst. Und es ist die erste Liebe, ist nicht dein erster Enthusiasmus und ich muss zurück zu dem und ich schaffe das nicht, sondern es ist ein Annehmen. Und wie gesagt, man kann sehr gut funktionieren, auch ganz tolle Sachen machen, auch christliche tolle Sachen. Wenn das fehlt, sagt Jesus, sagt Paulus, ist das alles wie nichts. Okay. Jetzt habe ich vielleicht nicht nur neue Sachen gesagt, und ich habe viel das Wort Liebe habe ich verwendet. Vielleicht geht es euch ähnlich, Liebe ist so ein grosses Wort, dass es vielleicht schon zum Teil inhaltsleer geworden ist oder ein Film, ein Schlag, ist immer von Liebe dreht und so irgendwie. Aber es ist entscheidend. Ich mache jetzt Folgendes. Wir hören ein längeres Zwischenspiel, das der Matthias Kipper vorbereitet hat. Wir machen einfach Folgendes. Wir versuchen, da zu sein und einfach diese erste Liebe, die Gott uns gegenüber hat, die einfach auf sich wirken lassen. Annehmen. Ohne Vorleistung, ohne nichts, einfach annehmen. Und vielleicht kommt euch etwas in den Sinn, eine Person oder ein Mensch, der merkt, dem könnte ich einmal ein Kompliment machen oder etwas sagen, was stimmt, damit die Person sich geliebt fühlt oder Anerkennung fühlt. Ein Kompliment, ein kleines Geschenk, whatever. Aber wie gesagt, zuerst einfach die erste Liebe annehmen. Und dann schauen, was passiert. Das ist das Kriterium, sagt Gott, wie eine christliche Gemeinde lebt. Es ist weniger die Rechthaberei, es ist weniger alles richtig machen. Es kommt sogar nicht einmal darauf an, ob all deine Gebete gehört werden. Es kommt darauf an, um die Liebe, dass sie unter euch da ist. Und du musst sie zuerst einfach mal empfangen. Also, ich lasse euch machen. Das ist gut. Da sein, keine Leistung annehmen. Und vielleicht redet Gott zu euch für eine bestimmte Situation, wo das soll zum Tragen kommen. Amen.